Jesus ist nicht mehr tot, er lebt. Und er lebt für dich. Oh, Jörg, ich danke dir. Oh, das muss ich mal kurz adressieren. Bei Jump brennen immer Kerzen, genau. Ist das nicht schön? Ach, ist das schön, sage ich euch. Okay, Weltbewegendes. Und an Ostern ist der Rettungsplan von Jesus in seinem Zentrum angekommen. Okay, der Rettungsplan, den Gott mit der Welt hat, ist an Ostern an seinem Mittelpunkt angekommen. Jesus hat den Weg frei gemacht und es ist ein großes Gnadengeschenk von Jesus. Wir müssen nicht mehr Sklaven der Sünde sein, verloren sein und den Tod fürchten, sondern wir können frei sein, in Freiheit leben und ein ewiges Leben mit Jesus führen. Und es ist sowas Geniales, was wir heute feiern dürfen, uns heute daran erinnern dürfen, dass das alles passiert ist für mich und für dich. Und da wollen wir heute ein bisschen reingehen. Und mein Wunsch ist es, auch für die nächsten 20, 30 Minuten, dass wir diese Sachen, die rund um Ostern passiert sind, dass wir die nicht nur verstehen, sondern dass wir sie verinnerlichen. Das ist ein Unterschied. Man kann im Kopf Sachen verstehen. So ein bisschen, ja, okay, das macht schon irgendwie Sinn. Aber mein Wunsch ist es für uns gemeinsam, dass wir es neu verinnerlichen. Dass wir es nicht nur im Kopf irgendwie verstanden haben, sondern dass es uns ins Herz hineinfällt. Und wisst ihr was, auch fürs Verstehen, wir brauchen dafür den Heiligen Geist. Wir brauchen dafür Glauben, um das Osterwerk wirklich zu verstehen und zu begreifen und zu ergreifen, damit wir es von Kopf und Geist und Sinn verinnerlichen. Und das ist mein Wunsch für den heutige Predigt und dafür möchte ich noch beten. Jesus, wir danken dir für diesen Freudentag, der heute ist. Hab Dank, dass du lebst, Jesus, und dass du für uns gestorben bist. Ich bete, dass wir das neu verstehen und neu verinnerlichen, was es für uns bedeutet. Ich bete, dass die Herzen weit offen sind, zu hören, was dein Evangelium ist, deine frohe Botschaft. Ich bete, dass du mein Reden segnest, unser Hören segnest, unsere Herzen segnest, dass wir neu mit Freude erfüllt sind über das, was du getan hast. In Jesu Namen. Amen. Yes. Osterpredigt. Ich dachte, eine Osterpredigt fängt man am besten an mit Weihnachten. Weihnachten, Ostern, es ist ein wichtiger Zusammenhang, deswegen möchte ich mit Weihnachten anfangen, weil schon am Anfang vom Leben von Jesus hat er einen Auftrag. Und der Auftrag steckt in seinem Namen drin. Der Name Jesus bedeutet Jahwe rettet. Jahwe rettet, der Herr rettet. Und als Maria das Kind empfangen hat vom Heiligen Geist, kam ein Engel zu Josef und hat zu ihm gesagt, deine Verlobte Maria wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus, also Jahwe rettet, nennen. Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Also schon am Anfang, lange vor Ostern, bevor Jesus geboren wurde, war der Plan schon klar, was Jesus tun soll und dass sein Name bedeutet, Jahwe rettet. Also Jesus hatte den Auftrag, sein Volk von der Sünde zu retten. Und mit sein Volk war am Anfang erstmal Israel gemeint. Israel, das Volk Israel. Aber nach und nach ist dann dieser Auftrag auf alle Völker, auf alle Nationen übergegangen, sodass es auch für uns gilt, dass Jesus uns aus unseren Sünden erretten soll, dass es sein Auftrag ist. Sünde ist so ein Wort, ne? Er soll uns retten von unseren Sünden. Was ist Sünde? Schwieriger Begriff. Wenn man Sünde, dieses Wort hat, da steckt das Wort Sund drin. Wer schon mal in Norwegen war und aus Schweden, das gibt viele Sunds. Und Sunds sind so Meeresengen. Ich habe mal eine mitgebracht. Und in dieser Meeresenge wird eigentlich klar, was Sünde ist. Sünde ist Trennung. Sünde ist getrennt sein. Wie diese beiden Landstriche getrennt sind durch Wasser, durch eine Meeresenge, so ist Sünde auch getrennt sein von Gott. Die rechte Seite sind die Menschen, die linke Seite ist Gott. Und Sünde ist dazwischen und trennt uns von Gott. Das ist für mich einfach ein gutes Beispiel, was es bedeutet. Und wenn man dann unten steht in dieser Meeresenge, das ist sogar genau in dieser Enge, wo die Karte war, und du stehst da und du hast den Auftrag, schwimm mal darüber. Ohne trainiert zu haben, ohne ein Boot zu haben, ohne irgendwas zu haben, was dich da ready macht, dann wirst du das nicht schaffen. Und wenn auch ein Sturm ist oder wenn das Wasser einfach tief ist und kalt und lang, du 3 Stunden schwimmen müsstest, das schaffst du einfach nicht. Und das ist so dieser Begriff, okay, da ist eine Trennung da ist Wasser da und ich brauche irgendwas, was es überbrückt. Und das ist, was Sünde bedarf. Sünde bedarf einer Überbrückung. Und Das ist, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist. Und Jesus wurde geboren. Und er wurde geboren als jemand, der von Gott gezeugt wurde und in einem Menschen gewachsen ist. Von Gott gezeugt und in Maria gewachsen. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil Jesus war kein normaler Mensch. Da wäre Josef der Vater gewesen, da wäre ein normaler Mensch gewesen. Aber Jesus war ein Gottmensch. Und das ist wichtig, das ist entscheidend. Jesus war ein Gottmensch. Er war vollkommen Gott und er war vollkommen Mensch, weil der Heilige Geist über Maria kam und die Empfängnis in ihrem Körper geschah und dann wurde er als Mensch geboren. Warum ist es so wichtig, dass Jesus ein Gottmensch war? Das will ich euch erklären, weil das ist wirklich entscheidend. Es gibt eine Bibelstelle im Römerbrief und da geht es um die Menschen, um die Menschheit, die will ich vorlesen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Durch einen Menschen, Adam, kam die Sünde in die Welt, der Sündenfall. Das kennen wir aus der Schöpfungsgeschichte. Und die Sünde ist quasi von Adam weitergegeben an jeden einzelnen Menschen. Mensch zu Mensch zu Mensch zu Mensch. Und alle Menschen sind von dieser Sünde befleckt, weil sie einfach Menschen sind. Und jeder Mensch hat quasi gesündigt. Jeder Mensch hat diese Sünde an sich kleben, wegen diesem einen Menschen Adam. Im Römerbrief lesen wir weiter. Denn alle Menschen haben gesündigt. Ich und du und jeder von uns hat gesündigt. Und alle haben das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Alle Menschen, wie wir hier zusammen sind. Und alle haben gesündigt. Was heißt Sünde? Wir haben über Sünd gesprochen. Diese Trennung ist eine Bedeutung. Aber Sünde bedeutet auch noch, dass Menschen das Ziel verfehlt haben. Sünde bedeutet auch Zielverfehlung. Und am besten kann man sich das vorstellen mit einem Bogenschützen. Ich habe mal einen mitgebracht. Ein Bogenschütze, der es einfach nicht hinkriegt, das Ziel zu treffen. Der tun kann, was er will, er trifft nie in die Mitte. Und das Ziel des Lebens ist verbunden sein mit Gott. Das ist das Ziel, das ist quasi dieses Zentrum, warum Gott uns auf diese Erde geschickt hat oder auf diese Erde, warum wir dort sind, weil er möchte für dich und für mich, dass wir verbunden sind mit Gott. Das ist das Ziel. Und dieses Ziel verfehlen wir, weil da dieser Sund ist, diese Trennung. Wir haben keine Chance, dieses Ziel zu erfüllen. Und wir Menschen zielen auf diese Zielscheibe und versuchen irgendwie zu treffen, aber wir treffen auch bewusst mal daneben. Wir sind manchmal boshaft und egoistisch, tun Sachen, die Gott nicht gefallen. Und das sind alles so diese Zielverfehlungen, die wir auch als Menschen tun. Und auch das ist Sünde. Sünde ist getrennt sein von Gott, Zielverfehlung, aber auch ein Verhalten, was Gott keine Ehre bringt. Ein Verhalten, was Gott betrübt, wo einfach Gott sagt, ey komm, das passt nicht zu mir. Sünde ist all das Verhalten, was wir machen, was Gottes Wesen nicht entspricht, weil wir haben einen heiligen Gott, einen herrlichen Gott, einen großartigen Gott und da passen einfach Sachen, die wir tun, nicht hinein. Und auch das versteht die Bibel als Sünde. Also, alle Menschen haben das Ziel verfehlt. Wir alle zusammen, jeder Einzelne. Auch Maria, auch Josef. Und wenn quasi die beiden die Eltern von Jesus gewesen wären, körperlich, wäre Jesus ein ganz normaler Mensch, der auch in der Sünde leben würde. Und deswegen ist es wichtig, dass Jesus ein Gottmensch war. Weil er stand nicht unter dieser Sünde, unter der wir alle als Menschen stehen. Also wir haben diesen Gottmensch Jesus, den Gott auf die Erde gesandt hat. Und jetzt die große Frage, warum musste Jesus sterben? Das ist eine große Frage, eine schwierige Frage, eine sehr imposante Frage und es ist gut, dass wir uns damit beschäftigen. Warum musste Jesus sterben? Das ist auch eine Frage, die für dich persönlich relevant ist, die für dein Leben relevant ist, weil es eine Antwort erfordert auf den Tod und die Auferstehung von Jesus. Und dieser Frage, warum musste Jesus sterben, wollen wir auf den Grund gehen. Wir wollen ein bisschen tiefer schauen und tiefer gehen und wirklich, ich hoffe so sehr, dass wir es neu verinnerlichen, warum Jesus sterben musste und was es mit unserem Leben bedeutet. Wie gesagt, wir alle Menschen sind Sünder. haben wir gerade gelesen, weil durch Adam die Sünde in die Welt kam und jeder ist davon betroffen. Und wir lesen in der Bibel, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Ich bin Sünder und am Ende meines Lebens gibt es einen Lohn. Und dieser Lohn ist der Tod. Leben ist dann vorbei. Aus, vorbei, finito. Das ist quasi, was wir da lesen. Für jeden Menschen bedeutet es. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Da sieht man diesen Unterschied schon, der so richtig rauspulsiert. Da wird Tod, für jeden ist Tod da, aber da gibt es eine Antwort. Da gibt es eine Antwort zu ewigem Leben und es hat was mit Jesus zu tun, mit Christus zu tun. Weil Gott möchte nicht, dass wir sterben. Gott möchte nicht, dass unser Leben am Ende einfach finito ist. Gott wünscht sich so sehr, dass er mit uns Gemeinschaft hat, mit dir Gemeinschaft hat, mit dir verbunden ist. Das ist sein größter Wunsch. Aber es geht nicht, weil wir alle die Herrlichkeit Gottes verloren haben. Wie wir gerade gelesen haben, wir alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren, weil wir einfach diese sündige Natur in uns tragen. Und Sünde ist vielleicht mehr so ein Zustand. Ein Zustand, der uns von Gott trennt. Na, dieses Ziel, was ich einfach nicht treffen kann. Das ist, was Sünde im Kern ist. Ein Zustand, aber auch Sachen, die wir tun. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er sich entschieden hat, einen Ausweg zu schaffen. Gott wünscht sich, dass wir mit ihm verbunden sind und er sieht dieses Dilemma, dass es nicht hinhaut, dass es nicht mehr funktioniert. Deswegen hat er einen Ausweg geschaffen und deswegen schickt er seinen Sohn, den Gottmenschen Jesus, auf diese Erde. Und dieser Gottmensch war sündlos, weil er nicht unter diesem Fluch der Sünde war, weil er nicht von Maria und Josef als Mensch unterwegs war und geboren wurde, sondern weil er Gott in sich trug, weil er ein Gottmensch war. Jesus war dauerhaft mit Gott verbunden. Da war diese Trennung nicht so sehr. Dieser Sund war bei Jesus nicht vorhanden. Das war immer so. Die waren nie getrennt. Die waren immer so. So, wie auch immer. Und er hat keine Sünde getan, dieser Jesus. Und er musste für sich persönlich nicht diesen Preis, nicht diesen Lohn der Sünde bezahlen. Das musste er für sich nicht tun, weil er war nicht sündig. Er muss diesen Preis, diesen Tod nicht gehen. Aber er hat es trotzdem gemacht, weil er wollte uns einen Weg schaffen, damit wir, die von Gott getrennten, die sündigen Menschen, einen Ausweg bekommen, dass ihnen ein Ausweg ermöglicht wird aus diesem Dilemma. Und dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Dafür wurde er hingerichtet, wurde gefoltert, geschlagen, musste bluten, wurde hingerichtet. Und er hat sein Blut vergossen und ist gestorben. Und da ist dieser ganz intensive Moment am Kreuz, wo Jesus am Sterben ist. Der Moment, wo seine Lungen keine Luft mehr durchlassen, weil einfach diese Last des Kreuzes zu sehr erdrückt und die Erstickung tritt ein. Der Moment, wo das Blut nicht mehr vom Herzen durchgepumpt wird. Der Moment. In diesem Moment war Jesus körperlich tot. Aber er lebte trotzdem noch, weil er bekommt diesen Lohn der Sünde nicht. Er hat nicht den Tod verdient. Er ist zwar körperlich tot, aber er ist geistlich noch da. Und jetzt ist diese Entscheidung, okay, ich bin körperlich tot, meine Hülle ist quasi da nieder. Jetzt kann ich als Jesus, ich könnte mich entscheiden. Okay, ich gehe zu Jesus, weil ich bin ja nicht tot. Ich gehe einfach zu Jesus zurück und lasse es einfach. Oder, und das ist, was er getan hat, ich gehe trotzdem in den Tod. Ich sterbe einen geistlichen Tod, weil ich damit viel bewirken kann. Und Jesus ist in diesen Tod gegangen. Und er hat am Kreuz ausgerufen, Eli, Eli, lema sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das hat er gesagt und ausgerufen und wenige Augenblicke später gab er seinen Geist auf. Und auch dann war Jesus geistlich tot. Und hat das getan, was er nicht hätte tun müssen. Weil sein Lohn war nicht der Tod. Sein Lohn war schon immer ewiges Leben. Und diesen geistlichen Tod, diese Angst, die er hatte, von Gott getrennt zu sein, die tritt jetzt ein. Jetzt ist das erste Mal, wo dann eine Trennung da ist zwischen Gott und Jesus. Und das ist der geistliche Tod, den Jesus da gestorben ist. Das war dieser geistliche Tod. Und das war der Kelch, den Jesus im Garten Gethsemane an sich vorübergehen lassen wollte. Er hat gesagt, mein Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Bei dem Kelch denkt man oft an lass diese Leiden, diese Schmerzen, die Peitschen, die lass die mir vorübergehen, ich will das nicht. Ich glaube, darum ging es Jesus nicht. Der Kelch für Jesus war der, dass er mit Jesus getrennt sein würde. Das war seine größte Angst, sein größtes Dilemma, seine größte Befürchtung, die er jemals hatte. Und die Befürchtung, die ist eingetreten. Und in dem Moment war er getrennt von Gott. Und jetzt steigt Jesus ins Totenreich herab. Er steigt runter ins Totenreich herab, den Weg, den er nicht gehen musste, weil er eigentlich sündlos war. Und er steigt dort hinab und die Hölle bricht über ihm herein. Ich stelle mir das so vor, Jesus stand vor Satan, den er gar nicht hätte begegnen müssen, weil er eigentlich gleich oben gewesen wäre. Aber Satan hatte keine Anklage gegen ihn. Er konnte nicht sagen, du bist ein Sünder, du gehst mal hier rein. Er hatte keine Anklage, weil Jesus schuldlos war. Da war keine Sünde an ihm. Und deswegen konnte er quasi Satan den Schlüssel entreißen. Er konnte ihn wegschubsen, beiseite schubsen und so den Tod besiegen. Das war das, was er gemacht hat. Er ist in diesen Tod gegangen, wo er es nicht musste, und hat dort in dieser Form den Tod besiegt. Satan hatte kein Anrecht darauf, ihn umzubringen, ihn umzulegen, sondern er hat ihn besiegen können, weil er quasi stärker ist als der Tod, weil Satan kein Anrecht hat, ihm etwas anzutun. Und das ist, was Jesus bezahlt hat. Das ist, was Jesus getan hat für dich und für mich. Diesen Tod, den eigentlich wir leben müssen. Wir haben am Ende unseres Lebens den Tod verdient. Aber jetzt kommt dieser Moment dazu, wo Jesus diesen Tod für uns erringt. Und da wollen wir auch ein bisschen tiefer noch reingehen. Jesus hat den Preis bezahlt, den wir hätten bezahlen müssen. Und er hat uns aber losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. So steht es im Galaterbrief. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsretwillen. Da kommt schon raus. Für uns. Für uns. Und ein Fluch ist etwas, wo du nichts dagegen machen kannst. Ein Fluch bedeutet sowas, ein Fluch ist ein Zustand, gegen den man nichts ausrichten kann. Wenn ein Fluch auf etwas liegt, man kann tun und lassen, was man will, man kann strampeln und sich anstrengen und Gas geben, man kann aber nichts dagegen tun. Das ist, was ein Fluch ist. Und diesen Fluch hat er auf sich genommen, um unsretwillen, und hatte dich und dich und dich dabei im Sinn. Und das ist so wertvoll, das für sich zu nehmen. Er hat uns losgekauft vom Fluch, der auf der Menschheit liegt. Und wie dieser erste Mensch, Adam, die Sünde in die Welt gebracht hat, kam der zweite Adam. Das ist, wie Jesus auch bezeichnet wird, als der zweite Adam, der die Sünde wieder rückgängig gemacht hat. Der quasi diese Gleichung wieder aufgehoben hat. Wo Adam die Sünde in die Welt gebracht hat, hat Jesus die Sünde wieder von der Welt weggenommen. Und das ist dieser krasse Zusammenhang. Und wir lesen im Römerbrief. Denn wenn der eine Mensch Adam durch seine Sünde den vielen den Tod brachte, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Dieses Geschenk ist nicht vergleichbar mit dem, was durch den einen Sünder verursacht wurde. Denn während die Sünde des einen zur tödlichen Verdammnis führte, werden die vielen trotz ihrer Sünden von Gott unverdient gerecht gesprochen. Dieser zweite Adam, der die Sünde, die in die Welt gekommen ist, wieder rückgängig gemacht hat. Und jetzt merken wir, warum Jesus Jahwe rettet heißt. Weil er das getan hat für uns. Weil er diese Steps gegangen ist für uns, um unsretwillen, um uns zu retten. Um uns aus diesem Zustand der Sünde herauszurennen. Und er möchte uns Erlösung schenken. Er möchte uns Rettung zuteilwerden lassen. Und er möchte uns neu diese Verbundenheit mit Gott schenken. Dass dieser Sund getrennt wird, damit wir dort wieder in Verbundenheit mit Jesus leben können. Und dieser Zustand, dieser neue mögliche Zustand ist von Jesus teuer erkauft. Das sollen wir immer wieder im Kopf behalten, auch wenn wir mit Jesus leben, unterwegs sind. Das, was er getan hat, war teuer erkauft. Das war wirklich das Maximum an Kosten, an Preis, den man zu zahlen konnte. Das ist für dich und für mich teuer erkauft. Jesus hat den Preis bezahlt, den wir hätten bezahlen müssen, den wir am Kreuz oder den wir mit dem Tod bezahlen hätten müssen. Und es wird als Lösegeld bezeichnet, dass Jesus ein Lösegeld bezahlt hat. Und er hat dich freigekauft von den Fesseln der Sklaverei. Auch das ist, was die Juden an Passa feiern. Die Juden feiern an Passa diese Befreiung aus Ägypten, ne, wo auch das Volk Israel in Ägypten in Gefangenschaft war, in Sklaverei war, einfach in Knechtschaft war und daraus wurden sie befreit. Das ist, was sie am Passa feiern, ne, mit dem Blut des Opferlammes. Ich habe das am Donnerstag so ein bisschen miterlebt, wo einfach Blut von dem Opferlamm an die Giebel gestrichen worden ist, damit der Todesengel diese Häuser verschont. Auch da dieses Blut vom Opferlamm. Schon vor tausenden von Jahren war da schon ein Vorschatten auf das Blut, was Jesus vergießen würde, um auch uns zu bewahren, zu beschützen und zu erlösen. Und Petrus schreibt, denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber und Gold losgekauft habt. So, ja, komm, ich gebe Gold, damit die Menschen wieder frei sind. Das hätte nicht funktioniert. Der Preis ist aber viel zu hoch. Hätte nicht mit Gold und Silber aufgewogen werden können. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Das war der Preis. Der Tod eines sündlosen Gottmenschen. Das Wort losgekauft hat eine Bedeutung. Was wirklich mit kaufen zu tun hat? So, ich gebe dir Geld und da bekomme ich was. Das ist, was dieser Begriff ist. Deswegen kann man sich so ein bisschen einen Marktplatz vorstellen, wo gekauft wird und verkauft wird. Aber dieses losgekauft hat noch eine ganz, ganz tiefere Bedeutung. Ich stelle mir das so vor, dass wir wie auf einem Sklavenmarkt sind. Und wir alle Menschen sind unter diesem Joch der Sünde versklavt. Wir stehen da in Ketten, angefesselt und stehen auf diesem Sklavenmarkt. Und auf jedem steht so ein Preis. Und dieser Preis ist für uns unmöglich zu bezahlen. Wie der Sund unmöglich ist, überquert zu werden. Und da stehen wir da, gefesselt, geknebelt in diesem Sklavenmarkt. Und dann kommt Jesus. Und er hat was dabei. Er hat Lösegeld dabei. Lösegeld, um mich und dich zu befreien. Und dieses Lösegeld ist ein Geld, was etwas löst. Und diese Fesseln, wenn ihr es vorstellt, meine Hände sind gefesselt, sie fallen ab. Mit dem Moment, wo Jesus sagt, hier ist das Lösegeld, das ist bezahlt für deine Schuld, das ist der Preis, den es kostet, nämlich einen Tod, den ich für dich errungen habe, dieses Lösegeld, das bezahle ich. Und diese Fesseln fallen ab durch das kostbare Blut und seinen Tod am Kreuz für dich und für mich. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist so wertvoll, so kraftvoll, so tief, wenn wir das verstehen, dass dieses Lösegeld für uns bezahlt wurde. Und jetzt stehen wir hier, auf diesem Sklavenmarkt. Die Fesseln sind abgefallen, weil Jesus das Lösegeld bezahlt hat. Jetzt ist diese Frage, was mache ich damit? Und jetzt sind wir gefragt. Wir müssen dieses Lösegeld annehmen. Wir müssen sagen, danke Jesus. Ja, ich nehme das an. Und ich gehe diesen Schritt in die Freiheit hinaus von diesem Sklavenmarkt und gehe in eine neue Freiheit. Bin weg von meinen Fesseln, weg von meinem alten Leben, von meiner Sklaverei und dann ändert sich alles. Und da ist jeder persönlich gefragt, diese Antwort auf diese Frage zu finden. Jesus hat bezahlt. Nimmst du es an? Sagst du, ja, ich habe es verstanden, ich habe es verinnerlicht, ich möchte es annehmen, dieses Geschenk. Und jetzt die Frage, warum hat Gott es getan? Warum hat Gott das getan? Einen Weg zu ermöglichen, damit wir Menschen wieder bei ihm sein können. Und die Antwort ist die, Gott liebt uns. Gott liebt die Menschen. Er liebt uns so sehr. Aber wisst ihr was? Gott liebt die Menschen. Aber er hasst die Sünde. Gott liebt die Menschen, aber Gott hasst die Sünde. Und Hass ist ein krasses Wort, ein schwieriges Wort. Aber es ist so, Gott hasst die Sünde, weil einfach Sünde bei ihm keinen Platz hat. Weil wenn wir Gottes Wesen anschauen, Gottes Charakter anschauen, da ist so viel Heiligkeit und Herrlichkeit und einfach so viel Gutes. Und Sünde ist das, was uns von Gott trennt. Hat nichts mit Gott zu tun. Es sind Sachen, die Gott nicht gefallen, die Gott betrüben, die Gott einfach traurig machen. Und deswegen hasst Gott die Sünde. Und auch wenn wir in der Bibel von Gottes Zorn lesen, ist auch so ein Wort, oh, Gottes Zorn, das kann man ja nicht mehr sagen im 21. Jahrhundert. Aber Gott ist zornig auf die Sünde. Er hasst die Sünde. Und all dieser Zorn, der da ist, ist auch im Kreuz auf Jesus reingegangen. All dieser Zorn, wo die Sünde besiegt worden ist, ist auf Jesus gegangen und war in diesem Totenreich, wurde da besiegt. Und Gott hasst die Sünde. Aber wisst ihr was? Gott hasst die Sünde, aber er liebt uns Menschen. Und deswegen ist sein Erbarmen so unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr errettet seid. Also, warum hat es Gott getan? Weil er die Menschen liebt, weil er dich liebt und weil er gnädig sein will. Wir haben einen menschenverliebten Gott, der es liebt, gnädig zu sein. Wir haben keinen strafenden Gott, keinen bösen Gott, keinen Gott, der uns was reindrücken will. Wir haben einen menschenverliebten Gott, der es liebt, gnädig zu sein, der es liebt, zu vergeben, der es liebt, Versöhnung einfach zu überströmen. Und das ist unser Gott. Aus Liebe und aus Gnade hat er das für uns getan. Und so können wir dieses Geschenk annehmen, dieses unverdiente Geschenk, mit Gott verbunden zu sein. Wieder neu. Diesen Zustand, den Adam in die Welt gebracht hat, wieder rückgängig zu machen, damit wir mit Gott verbunden sein können. Und wisst ihr was? Dieses Leben in Verbundenheit mit Gott, dieses ewige Leben, es beginnt nicht erst, wenn wir sterben. Wenn irgendwann mit 80 plus, wenn wir sterben und dann beginnt ewiges Leben. Ewiges Leben beginnt mit dem Moment, wo du sagst, ja, ich will mich loskaufen lassen. Ja, ich möchte diesen Preis annehmen, den Jesus gezahlt hat. Das Lösegeld, was er bezahlt hat, möchte ich annehmen. Und wenn du dich loskaufen lässt, dann beginnt dieses ewige Leben. Und die Fesseln fallen ab und du schreitest heraus in die Freiheit. Du bist dann vom Fluch und vom Macht der Sünde befreit. Du kannst in Freiheit leben, du bist errettet, du bist kein Sklave der Sünde mehr, sondern du bist ein geliebter Sohn und eine geliebte Tochter. Und Jesus steht mit offenen Armen vor dir. Ich hatte vor ein paar Tagen, war ich in der Früh außen und habe in den Himmel geschaut und das ist vielleicht ein bisschen ein cheesy Bild, aber ich fand es, für mich hat es so einfach das gezeigt. Ich habe ein Kreuz gesehen, wo die Himmel so ein Kreuz gemacht haben. Ich habe die Augen zugemacht und nach ein paar Augenblicken habe ich wieder hochgeschaut und dann ist aus diesem Kreuz, so ein starres 90-Grad-Kreuz, ist so ein umarmendes Kreuz geworden. Wie gesagt, vielleicht ist es für den einen oder anderen ein bisschen, was ist cheesy auf Deutsch? Käsig. Kitschig, genau, kitschig. Aber Jesus steht wirklich so vor dir mit diesen Armen. Und diese Arme, stell dich auf diesen Sklavenmarkt vor, wo die Fesseln runtergefallen sind und du stehst da und da steht Jesus in der Mitte mit diesen Armen und er wünscht sich so sehr, dass alle Menschen zu ihm kommen und dieses Geschenk annehmen und sagen, ja, ich will diese Schritte gehen, auf dich in deine Arme rennen, mich von dir lieben lassen, mich von dir heil werden lassen und ich will mit dir mein Leben leben. Und so steht Gott auch heute vor dir. Heute Morgen. Und ich will einfach an diesem Ostersonntag 2023 auch Leuten die Möglichkeit geben, die es vielleicht zum ersten Mal gehört haben oder auch neu verstanden haben, neu verinnerlicht haben, einfach die Chance geben zu sagen, ja, ich möchte in diese offenen Arme von Jesus rennen. Ich möchte da wirklich reingehen. Und das ist nur ein Gebet entfernt. Ein kurzes Gebet. Und wir werden gleich die Augen schließen, damit du einfach Zeit mit deinem Gott hast. Und ich werde ein Gebet vorsagen und ihr könnt es einfach laut mir nachsagen. Und dann können Menschen sagen, ja, ich will das erste Mal annehmen. Lass uns mal die Augen schließen, alle gemeinsam. Lass uns eine Zeit, einen Moment haben, nur du und Gott. Und wenn du heute da bist und du sagst, ja, ich habe das neu verstanden, dass Jesus mich liebt und für mich am Kreuz gestorben ist, dann heb bitte deine Hand. Yes. Danke für eure Hände. Mega genial. Lasst die Augen zu. Yes, so genial. Viele Hände sind hochgegangen. Das ist genial. Lasst uns Applaus dafür geben. Das ist so genial. Menschen treffen Entscheidungen für Jesus. Danke, Jesus. Lasst uns die Augen schließen und ich habe ein Gebet für euch und lasst uns gemeinsam beten. Jesus, du hast den Tod besiegt. Und du schenkst ewiges Leben. In Verbundenheit mit Gott. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich bekenne, dass ich getrennt von Gott gelebt habe. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Ich nehme dieses Gnadengeschenk an und lass mich herausführen in die Freiheit. Ich möchte mit dir leben und dir nachfolgen. Ich danke dir für dieses neue Leben. Amen. Amen. Yes. Wenn du dieses Gebet vielleicht das erste Mal gesprochen hast, hast du das Lösegeld, was Jesus bezahlt hat, für dich angenommen. Du bist ein neuer Mensch. Alles ist vergangen, Neues ist geworden. Und es ist für dich heute persönlich Realität geworden. Und ich will dich so sehr ermutigen, jetzt Schritte zu gehen, Schritte im Glauben zu gehen. Und wir lesen in der Bibel, im Römerbrief, eine spannende Sache, wo Paulus schreibt, auf diesen Schritt, den wir gegangen sind, gibt es eigentlich nur eine angemessene Antwort. Wenn man sagt, okay, ich nehme Ostern an und sage, yes, Jesus, aber danach passiert nichts, das ist nicht die angemessene Antwort. Aber Paulus schreibt von einer angemessenen Antwort. Er schreibt, stellt euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung. Seid ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. So zu leben ist euer vernünftiger, euer folgerichtiger, euer logischer, das ist, was da steht, euer logischer Gottesdienst. Es ist logisch. Ich wurde erkauft vom Tod, dann ist es logisch, dass ich nicht mehr so leben kann wie davor. Das ist logisch. Das ist, was Paulus da schreibt. Das kann nicht mehr so bleiben, wie es davor war. Es muss sich was verändern. Und der Heilige Geist schenkt uns dieses Verändern, diesen Willen, diese Sachen, einfach Dinge anzupacken, anzugehen und wirklich ein Leben zu leben, an dem Gott Freude hat. Mit der Gewissheit, da ist immer wieder neue Gnade. Da ist immer wieder neue Errettung. Immer wieder neu ein Yes. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Und all die, die jetzt diesen Schritt getan haben, wir wollen jetzt in eine Lobpreiszeit gehen, wo du wirklich auch das für dich neu empfangen kannst. Und ich glaube, dass der Heilige Geist spricht, auch zu deinem Herzen, dass er spricht, dass er Dinge sagt, dir zuspricht, dich ermutigt, dir einfach Punkte offenbart, die jetzt wichtig sind. Und auch für uns alle anderen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, lass uns einfach neu eine Entscheidung treffen, dass es nur eine angemessene Antwort auf Ostern gibt. Das ist unser folgerichtiger, logischer Gottesdienst, dass wir unser ganzes Leben Gott hingeben, weil wir begnadigt worden sind, weil wir befreit worden sind. Lass uns einmal aufstehen, ich will noch mit uns beten und dann lass uns Gott die Ehre geben. Jesus, du bist so großartig, du bist so mächtig und bist hoch erhöht und wir feiern es, dass du lebst. Wir feiern, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und uns den Weg zum Vater freigemacht hast. Ich danke dir, Jesus, dass das Getrennte überwunden ist, dass wir das Ziel im Leben treffen und dass wir unser Leben anpacken können und dir von Herzen nachfolgen können. Ich danke dir für deine Liebe und für deine Gnade, die jeden Tag neu ist und die uns begleitet, jeden Tag aufs Neue. Ich bete, dass wir wirklich spüren, dass du die Hoffnung der Welt bist, die in unserem Leben regiert, in unserem Herzen herrscht und wir wollen dich, diesen Gott, Menschen, Jesus, der die Hoffnung in die Welt gebracht hat, den wollen wir anbeten und ehren. In deinem Namen, Jesus. Amen.